Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Pädagogik des 21. Jahrhunderts. Ich spreche heute mit Alexander Capistran. Alex hat Philosophie studiert, ist Autor, Wissenschaftler, Berater, Musiker und Netzwerker. Seine Vision ist eine Tiefentransformation des gesellschaftlichen Lebens zu mehr Resilienz, Nachhaltigkeit und Reflexivität. Mehr zu Alex findest du auf seiner Website alexander-capistran.de. Hey Alex, schön, dass du da bist.
Schön hier zu sein bei dir.
Als erstes mal direkt die Frage zu dem, was hat dich denn geprägt in deinem Verständnis von Pädagogik und Bildung?
Ja, ich glaube, ganz entscheidend prägt uns unsere eigene Geschichte, die wir damit haben. Und das kann man bei mir relativ deutlich sehen, was da wichtig für ist. Denn ich habe auf einer Montessori-Schule angefangen zu lernen und die ersten 5 Jahre dort gelernt und bin dann von der Montessori-Schule, wo ein sehr freilassendes und individuell förderndes Bildungswesen schlummerte, bin von dort dann auf so ein staatliches Gymnasium in so eine Leistungsklasse gekommen, die sehr leistungsorientiert war und überhaupt nicht ästhetisch und sehr kognitiv. Und habe das dann durchgezogen. Und das ist eigentlich die Grundkonstellation, die ich an Bildung erstmal erlebt habe. Ja? Also was sehr Kreatives, Freilassendes und etwas sehr Leistungsorientiertes und Kognitives. Dann im Erwachsenenalter war es so, dass ich dann auch erstmal eine große Leere gespürt habe, weil ich merkte, das, was ich dort an Bildung genossen habe, was mir gut gefallen hat übrigens, auch das Kognitive, da merkte ich, es fehlt aber die Anbindung ans Leben. Es fehlt die wirkliche Bewältigungsfähigkeit des Alltags und wirklich seine Vision zu finden und das, was man als Geschenk in die Welt bringen möchte, da stand ich wieder Ochs vorm Berg und hatte irgendwie nicht die Mittel, mir das zu suchen. Und das hat mich auch erstmal eine Art Depression gestürzt nach dem Abi, wo ich dann nur durch Tasten und erste Versuche und Orientierungszeiten, die ich mir selbst organisiert habe, rausgekommen bin. Dann vielleicht noch, das Bildungsthema hat mich immer weiter begleitet, auch als Erwachsener. Und ich habe immer nach alternativen Bildungsmöglichkeiten Ausschau gehalten, also die irgendwie ganzheitlicher waren oder die mehr, ja, mit Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung verbunden waren oder die mehr den einzelnen Menschen wirklich gesehen haben. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, ich habe ganz bewusst aber erstmal angefangen, in Berlin an der Massenuni Philosophie zu studieren. Weil ich sagte, also vorher war es sehr individuelle Förderung und auch sehr, ja, leistungsorientiert. Ich möchte jetzt gerne erstmal so einfach in der Herde, in der Masse mitschwimmen und mal spüren, wie das so ist, ja, wenn man nicht besonders behandelt wird. Rückblickend war das, glaube ich, ein Fehler. Aber es war eine prägende Erfahrung, in Berlin dann mit 70 Leuten im Philosophieseminar zu sitzen. Die Professoren waren total gestresst. Man war ihnen völlig egal in der Regel. Genau, aber diese Bachelor-Erfahrung hat dann auch nochmal hervorgerufen, dass ich danach wieder, ja, ich sag mal, ganzheitlichere und individuellere Bildungsmöglichkeiten in der Erwachsenen- oder höheren Bildung gesucht habe und dann an 2 Privatunis noch weitergemacht habe, um das dann wieder auszugleichen. Und ich hatte sogar überlegt, nach dem Bachelor, weil das eben so schwierig war für mich, einen eigenen selbstorganisierten Master mir zu kreieren. Open Master hieß das Projekt für mich, ja. Und das war angelehnt auch an Tim Ferriss, der, glaube ich, sowas für sich selbst mal organisiert hatte. Ein MBA, also bei ihm ging es mehr in Richtung Business, aber er hat gesagt, okay, pass auf, ich nehme jetzt das gleiche Geld in die Hand, was ich auch für das Studium bezahlen würde, in den USA natürlich teurer, und mache mir einfach ein selbstorganisiertes Curriculum, aber mit der gleichen finanziellen und, ja, organisationellen Verbindlichkeit, die das auch in einem echten Studium hätte, und suche mir Mentoren und Coaches und so, um dann meinen Weg zu gehen. Ich sage es mal so, ich habe mich nicht getraut. Ich bin dann auf eine kleine Privathochschule gegangen, die aber auch sehr individuell war. Und da konnte ich auch einiges umsetzen, auf die Cusanus-Hochschule. Und jetzt stehe ich hier.
Ja, danke dir. Ein Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist und der mich auch interessiert, dass, soweit ich weiß, bist du auch in anthroposophischen Kreisen und viel an anthroposophischen Schulen unterwegs. Was hat dich dazu gebracht?
Ja, also Eigentlich habe ich damit keine Verbindung gehabt, war jetzt nicht auf einer Waldorfschule oder sowas, ne, sondern wie gesagt Montessori-Schule. Es war aber so, dass ich 2010 auf einer Jugendkonferenz war, die mein Freund Benjamin Brockhaus organisiert hat. Youth Future Project hieß das. Und da ging es um ja, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Und das war angeschlossen so an die Right Livelihood Award Foundation, also die alternativen NobelpreisträgerInnen, die waren alle da und haben uns junge Leute inspiriert. Und dieses ganze Feld dort wurde sehr von einem anthroposophischen Netzwerk gestützt. Also da waren viele anthroposophische Stiftungen und Mentoren und Waldorfschüler da. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und so bin ich eigentlich da reingekommen und habe jetzt über 10 Jahre relativ viel in der anthroposophischen Szene auch gemacht, ohne da jetzt so direkt mit Haut und Haaren drin zu stecken. Genau, und ich begreife mich auch weiterhin nicht als Anthroposoph. Ich schätze einiges daran, aber es ist nicht insgesamt mein Ding. Also da differenziere ich schon sehr. Ich weiß noch, als Kind, da hatten wir auch eine Waldorfschule und ich habe die auch mir angeschaut und die Montessori-Schule und eine staatliche Schule und habe mich dann selber entschieden für die Montessori-Schule, weil dieser Waldorf-Kontext war mir fremd, das war mir zu archaisch und zu dogmatisch, filzbehaftet. Ja, genau. Also Montessori-Schulen sind moderner ausgerichtet und trotzdem ästhetisch und das hat mir gefallen. Und so versuche ich aber auch die Anthroposophie jetzt ein bisschen weiterzuentwickeln, würde ich mal sagen. Ja, also da mehr in eine Richtung, die mit der Moderne Schritt halten kann und die Moderne auch liebt, da die Waldorf und Anthroposophie hinzuführen, denn das ist auch ein Element von ihr eigentlich. Und ja, da möchte ich gern mithelfen.
Ja, spannend. Ich habe Lust weiterzugehen und zu vertiefen, was du auch schon genannt hast, jetzt mit so der Möglichkeit, die wir auch heutzutage haben, so wirklich unsere Bildung selbst zu organisieren, wie du da gemeint hast, mit der Überlegung, mit dem Studiengang. Und das ist ja eins, irgendwie nach der Schule zu schauen, okay, was brauche ich? Ist das Studium das Richtige oder nicht? Und dann ist ja aber auch eine Frage einfach des ganzen Erwachsenenalters, so wie bilde ich mich weiter, was brauche ich für Unterstützung, genauso zum Thema höhere Bildung und Erwachsenenbildung und genau, da hast du dich auch beschäftigt damit, auch den Begriff Tiefenbildung, das was, über was wir schon gesprochen haben. Was gibt's denn da, was dir da auch fehlt momentan, oder du hast auch so vorhin gemeint, da gibt es bestimmte Dinge, die du gern gewusst hättest früher, was das angeht.
Ja, also es sind jetzt, glaube ich, mehrere Sachen, ne? Das Tiefenbildung und so dieses biografische Verständnis von Bildung. Und vielleicht ist das Anthroposophische erstmal ein guter Anknüpfungspunkt, denn was ich am Anthroposophischen sehr schätze, ist zum Beispiel die Biografiearbeit. Ja, das ist so ein Zweig oder ein Feld. Und was die dort machen, ist zu gucken, was entwickelt sich im Menschen und vor allem im inneren Bereich des Menschen, so Psyche, Geist, Seele. Was entwickelt sich da über die Jahre? Und auch noch in den höheren Jahren, also dass der Mensch auch mit 30, 40, 50, 60 immer noch ganz neue Sachen herausbildet und dass es da Muster gibt. Das habe ich dort mitgenommen und das beflügelt mich auch, dort Bildung als einen lebenslangen Prozess zu begreifen. Und Tiefenbildung ist eigentlich eine Krücke oder nur ein Hilfskonstrukt. Ist mir so aufgefallen. Denn eigentlich bezeichnet das nur, was Bildung eigentlich schon sagt. Nur, dass unsere Welt leider sehr oberflächlich geworden ist und Bildung sehr zusammengeschrumpft ist auf ein rein kognitives Lernen von Inhalten, ja, auf ein Weiterbildungskonzept im Erwachsenenalter, auf einen bestimmten Kanon von Dingen, die man können oder wissen muss. Und das ist Oberflächenbildung. Ja, das können eigentlich Maschinen besser. Also das wäre ja was für künstliche Intelligenzen. Und was aber mit einer Aufklärung und ja, bei den Humanisten Bildung meint, ist eben was, was das Ganze der Persönlichkeit adressiert und transformiert. Und so würde ich Tiefenbildung auch beschreiben. Das ist was, was nicht nur einzelne Wissensbereiche oder so Teilgebiete der Persönlichkeit erweitert, sondern was das Ganze der Persönlichkeit transformiert und zwar nach oben transformiert. Also da passiert Entwicklung und neue Komplexitätsstufen werden möglich. Ja, das ist Tiefenbildung. Genau, und jetzt kann man schauen, ich erlebe schon, dass es ein größeres Desiderat gibt in unserer Welt, auch als im Erwachsenenalter sich zu transformieren und zu wachsen. Da gibt es viele Apps und viele Coaching-Angebote und ja, vielleicht sogar auch schon in Ansätzen Studiengänge oder Ausbildungen, die versuchen, auch im Erwachsenenalter den Fokus auf Entwicklung zu legen. Ja? Und ich finde das ganz interessant, weil erstmal gibt es dort auch wieder viel Oberflächenentwicklung in der Erwachsenenbildung, wie sie heute ist. Das heißt, es geht nur darum, einfach leistungsfähiger zu werden oder erfolgreicher, ja, oder mehr Geld zu verdienen oder einen Skill zu mastern, ja. Mind Valley zum Beispiel habe ich mir gestern angeguckt, ist so eine Plattform, relativ groß, wo man so Meisterkurse und ja, einfach Skills, die man lernen will, kann man dort vertiefen. Und das sind tatsächlich auch Dinge, die fürs Leben wichtig sind, die man da lernen kann, ganz klar. Selbst bis in Liebe hinein oder Beziehungsführen, Umgang mit Geld, alle solche Themen, das ist wichtig. Aber dort wird es so aufgezogen, dass es eben ein zu konsumierendes Angebot ist, was so eine Art Instant-Erleuchtung einfach heißt. Und das bleibt letztlich oberflächlich, weil du als Mensch nicht gemeint bist und auch nicht wirklich gesehen bist in diesem Angebot, würde ich sagen. Andererseits ist es schon so, dass diese Angebote, glaube ich, wirklich Zukunft haben. Und das ist ganz witzig. Wir haben es ja so, ein großes Bildungssystem hat sich rausgebildet über ein paar Jahrhunderte jetzt und ist aber sehr verkrustet und sehr bürokratisch und eben sehr an dieser Oberflächenbildung mittlerweile nur noch interessiert. Aber das System an sich ist erstmal da und es ist groß und es fließt Geld rein und es ist eine große Struktur, wo ganz viele Pädagogen, Lehrer und so weiter dran arbeiten. Und jetzt baut sich parallel so eine Entwicklungs- und Selbstoptimierungskultur auf, die aber individuozentrisch ist. Die geht aufs Individuum und das ist außerhalb der staatlichen Zusammenhänge und dem Bildungswesen. Ne? Das macht jeder so für sich und manche machen es auch nicht, weil sie da nicht die Mittel oder die Interessen für haben. Und jetzt wird es irgendwann so sein, dass diese staatliche Bildung immer unsexier wird und immer mehr zusammenschrumpft. Und dieser Parallelstrang von Selbstoptimierung und Bildung, die sozusagen dezentral funktioniert und digital, das wird immer mehr wachsen. Und irgendwann wird man dann merken, eigentlich wäre es ja gut, wenn wir da auch größere Strukturen für hätten, die so ein bisschen übergreifender sind und ja, die eben vielleicht sogar lokal dann noch sind, dass man irgendwie mit den Leuten aus seiner Umgebung da auch zu tun hat und nicht nur übers Internet mit irgendwelchen. Und dann wird man eigentlich das Gleiche, was wir jetzt schon haben im Bildungssystem, wird man bauen. Nur auf so einer digitalen und algorithmisch basierten Grundlage. Und das wird aber mehr oder weniger parallel laufen. Ich glaube nicht, dass das gut zusammengedacht wird. Und mein Vorschlag wäre jetzt, oder wo ich mich freuen würde, wenn das passiert, ist, dass man Hacks und smarte Wege findet, wie man diese Struktur des Bildungswesens, die sehr verkrustet ist, wie man die direkt in Verbindung bringen kann mit diesen Entwicklungsangeboten und aufs Individuum abgestimmten Wachstumspotenzialen. Das wäre, glaube ich, ein großer Hebel, wenn man da vorankommen würde, um auch ja eine lebenslange Bildung und Transformation zu ermöglichen. Vielleicht nur noch kurz, also das fällt mir auf, wenn du eben in dieser Podcast-Reihe über Bildung sprichst und Pioniere für Bildung oder sowas interviewst. Da merke ich gleich, Bildung ist eigentlich schon ein antiquierter Begriff. Ne? Also da kommt sofort so ein etwas ja, humanistisches Erbe oder ein humanistischer Anklang kommt da mit, der ins 20. Jahrhundert, aber der im 21. Jahrhundert eigentlich wie eine Vokabel ist, die man gar nicht mehr versteht. Weil Bildung wirklich diesen ganzen Menschen als Entwicklungswesen sieht. Und immer dieses riesige Projekt hat, die Gesamtheit der Menschen zu bilden, dass die gebildeter werden und urteilsfähiger und politisch mündiger und so weiter. Und ich muss sagen, ich glaube, dass das mittlerweile eher eine Fiktion geworden ist. Also wenn von Bildung gesprochen wird, ist das eigentlich eher Nostalgie.
Ja, da war viel drin. Und also, aber ich möchte noch mal ein bisschen aufgreifen, weil ich meinen Podcast auch als ein integrierende Gespräche erlebe. Und das meine Intention ist. Die Biografiearbeit, von der du gesprochen hast, die wie so fehlt, und du hast gemeint, dass die Bildung momentan, auch die Erwachsenenbildung, zu oberflächlich ist und zu kognitiv orientiert, und dass sie nicht der Begriff von Tiefenbildung quasi ein Überbrückungsbegriff ist, der eigentlich sagt, hey, Bildung sieht eigentlich anders aus, als wir es momentan leben, so, wo sich wie so der Bildungsbegriff auch so ein Stück geändert hat oder sich das Verständnis davon geändert hat. Und das finde ich spannend mit dem Begriff. Gibt es einen Begriff, der für dich stimmig ist für das 21. Jahrhundert?
Ja, ist eine gute Frage. Weil ich finde, Entwicklung wäre jetzt so das Naheliegendste, ja. Das ist aber was, was leider schon sehr kompromittiert ist, ja. Wo man schnell so eine Verwertungslogik und Selbstoptimierung drin hat. Und die Sache ist, man muss es wirklich nochmal ganz klar sich machen, Bildung ist immer kollektiv orientiert, also dass es dort Systeme gibt, wo man sich bilden kann. Man als Ich sich formt innerhalb dieser Systeme. Und Selbstoptimierung und Entwicklung ist individuzentrisch. Ja? Das heißt, ich bilde mich sozusagen nur für mich und habe wenig Kontakt mit anderen dabei. Und was jetzt dieser Begriff oder dieses Neue leisten können müsste, wäre wirklich eine Synthese aus diesen beiden zu schaffen. Also etwas, was sowohl große Systeme, gern auch mit Institutionen, Unis, Staaten, als auch eben viel Freiraum für die Einzelnen lassend aufgestellt ist. So. Und jetzt wirklich ein Begriff, der das fasst, anstatt von Bildung im 21. Jahrhundert. Ich weiß nicht, vielleicht Selbstwerdung oder so, oder ja.
Ja, das ist spannend auf jeden Fall. Was bei mir auch kommt als Wort, ist so Reifung, obwohl es jetzt vielleicht auch kein neuer Begriff ist und man schauen müsste. Aber so, finde es gut, dass du es aufbringst. Und da, genau, da braucht es wie einen Begriff, der das auch integriert, die wie so Bildung und aber auch so Persönlichkeitsentwicklung und aber auch eine Form von, ja, in der Gesellschaft aktiv sein, also wie so ein Begriff, der ist mehr integriert. Sag mir
Reifung
Bescheid, wenn dir ein
gefällt
Wort
mir
kommt.
sehr gut. Entschuldige, aber Reifung gefällt mir sehr gut. Finde ich ein schönes Wort, was man dafür nutzen kann. Weil da hast du immer noch eine gewisse Weisheit und eine Orientierung aufs Ganze, die für mich eben bei Tiefenbildung wichtig ist, hast du damit drin. Das ist gut.
Ja, super. Dann zur Reifung, wenn ich auch, möchte ich dich nochmal fragen zu der Biografiearbeit, die du gemeint hast. Die passt ja auch super zum Begriff der Reifung. Was ist denn das, was du meinst mit Biografiearbeit, und was hättest du gern früher gewusst, was Biografiearbeit angeht?
Noch eine deiner Fragen. Ja, also Biografiearbeit ist jetzt kommt aus der Anthroposophie als Label und für mich geht da aber auch noch anderes mit rein. Zum Beispiel Bill Plotkin, über den wir ja auch schon gesprochen haben, ne, der hat auch eine Vorstellung von der Entwicklung der menschlichen Seele oder des menschlichen Ichs so, ja, die aber nichts mit Anthroposophie zu tun hat, aber auch sehr schön ist. Und in der integralen Theorie und so gibt es auch Anklänge, wie die Entwicklung aussehen kann. Und ich finde es einfach schön, Menschen etwas klarer und wirklich passender in ihrer Gestalt wahrnehmen zu können. Und das heißt eben auch, wo stehen sie in ihrem Leben? Ja? Die Fähigkeit auszubilden, den Menschen mit seiner Geschichte, seinem, wie es sich jetzt zeigt, und seinen Potenzialitäten in der Zukunft, das zu sehen, auf einen Blick. Darin möchte ich mich immer mehr schulen, Die Biografiearbeit ist da eigentlich schon sehr erfahren in diesem Bereich. Da wird eben genau geschaut, ich würde sagen, wie eine Art Phänomenologie des menschlichen Erwachsenen in seiner Entwicklung wird dort aufgezeigt, dass man guckt, was sind so die Muster, die aufkommen, wenn Menschen älter werden und sich entwickeln und reifen. Bei Bill Plotkin ist es sehr unabhängig von dem physischen Alter. Also da sagt er, diese Schritte, die du gehst, die können auch als sehr junger Mensch schon passieren, die können aber auch gar nicht passieren im Leben. Also der macht das ein bisschen unabhängig vom physischen Alter. Bei der Biografiearbeit ist es aber sehr ans Alter schon geknüpft, dass die so sagen, also ungefähr in diesem Jahrzehnt oder Jahr siebt passiert das und das. Und was ich jetzt schon gerne eher gewusst hätte, ist zum Beispiel von Bill Plotkin kommend, dass die Jahre als junger Erwachsener eine Zeit der Wanderschaft, also der inneren Wanderschaft sein können und sogar sollen. Da hatte ich keine Gründeten oder keine Autorität, die mir das erlaubt hat. Und das wäre gut gewesen. Ich habe immer so aufgesogen von unserer Gesellschaft, man muss immer Leistungen bringen, man muss immer auch schon verantwortlich sein oder zumindest schon möglichst viel anhäufen an Referenzen, an Erfolg, an Skills, um dann später umso leistungsfähiger zu sein. Und das haben viele. Und das verhindert aber einen wichtigen Aspekt der Selbstwerdung und auch eine Resilienz des Ichs irgendwann. Nämlich, dass man Jahre hat, wo man sich selbst ausprobieren kann, wo man noch nicht in der Verantwortung ist, sondern wo man in der Verantwortung ist, seine eigene Seelenaufgabe zu finden oder seine Berufung. Ja? Und das geschieht nicht von alleine und das geschieht schon gar nicht, wenn man in Systeme eingebunden ist, die einen die ganze Zeit fordern, wo man morgens hingehen muss, performen muss, auch schon mit 18, mit 20, mit 25. Das hätte ich gerne früher gewusst und ein bisschen eine Sprache dafür gefunden. Bill Plotkin sagt ja sogar, es geht darum, dass man in die Unterwelt absteigt und quasi so auch sich mit seinen Wurzeln auseinandersetzt und die ganzen Bilder, die da sind und auch die Selbstzweifel und dass all das hochkommen kann und man intensive, aber trotzdem sichere Räume hat, in denen das passieren kann. Und an deren Ende findet man dann so ein bisschen wie seinen Kern und sagt, okay, das will aus mir eigentlich heraus. Und das ist aber noch als Bild formuliert bei ihm. Ja, das muss noch nicht ganz konkret sein, dass man sagt, okay, ich will das studieren, ich will diese Organisation gründen und hier ein Haus bauen, sondern es kann auch als Bild sein, als mythopoetisches Bild erstmal. Und ich habe also immer schon versucht, die nächsten Phasen, die dann kommen, vorher zu leben. Ja, und das hat auch einiges Gute hervorgebracht, aber einiges blieb auch auf der Strecke, was man dann mühsam integrieren musste und nachnähern. Und in der Biografiearbeit, was ich dort lernen konnte von den Anthroposophen, da bin ich zum Glück jetzt on in time. Also ich lerne da gerade die größten Sachen, die mir da Aha-Effekte geschenkt haben. Das betrifft mich jetzt in meiner Phase des Lebens. Deswegen ist es da noch nicht zu spät. Die sagen nämlich, wenn man so in Richtung 35 kommt, also ich bin jetzt 30, ne, aber in dieser Zeit so auf die 35 zu, dass man dort, sag ich mal, am Höhepunkt seiner körperlichen Kräfte ist, ne, und man ist so aus dem Gröbsten raus, aus der Jugendentwicklung. Und es geht jetzt darum, dass man in der Welt tätig sein möchte. Und man hat auch die Fähigkeiten dazu. Und die Gesellschaft fordert es auch von einem. Und man selber will auch, man will Kinder bekommen, man möchte irgendwie beruflich auf sicheren Beinen stehen, man möchte dort richtig was bewegen und man kann es auch. Zwar noch nicht so wie jetzt ein richtiger Senior, der da Erfahrung hat, aber man kann es schon. Und da sagt die Biografiearbeit, pass aber auf, dass du dich bei diesem sehr in der Welt und im Hier und Jetzt ankommen, dass du dich darin nicht verstrickst. Also hab nicht zu viele Rivalitäten mit Kollegen über Einfluss, über Stellung, über wer performt wie, sondern versuche auch die subtileren Aspekte, Fantasie, Geist, Musik, Ausgleich, versuche das auch zu kultivieren, Sonst gehst du vor die Hunde, weil du zu sehr in der Welt ankommst, ja. Und das führt dann zu einem Punkt der Ernüchterung um die 35. Das ist eben das, was man auch so als Midlife Crisis kennt, weil man dann merkt, wer man geworden ist und dass es eben schon etwas ist, was man ist und man nicht mehr alle Möglichkeiten vor sich hat und diese Einsicht einen sehr ernüchtern kann. Und dann gibt es aber wie so eine Art Startbahn wieder, dass man sagt, was kommt dann und was kann man jetzt damit machen? Und da freue ich mich schon auf die nächsten Jahrzehnte eigentlich. Da stand auch, man hat so eine Art spirituelle Pubertät um die 60. Das fand ich auch witzig. Also das ist dann nicht mehr die körperliche Pubertät oder so dieses irgendwie in der Gesellschaft ankommen, sondern es ist dann richtig so, ich merke, jetzt habe ich so meine Aufgabe und das, wofür ich da bin, richtig gefunden. Also ich habe es jetzt ganz klar und habe auch schon viel ausprobiert in die Richtung, ne, als 60-Jähriger. Aber jetzt kommt nochmal so ein Dreh, wo ich sage, was ist so, was liegt da nochmal drunter als Schicht oder als Motiv? Und wie kann ich das noch purer in die Welt bringen? So stelle ich mir das vor.
Ja, voll spannend. Und also ich mag Bill Plotkin voll und sein Modell. Ich habe jetzt sein Wild Mind habe ich gelesen. Ich lese gerade Journey of Soul Initiation und auch die Human Nature and Human Soul. Ich bin nicht sicher, wie das heißt, aber das über die
Nature and the Human Soul, ja.
ja, über seine Reifungsschritte gelesen und finde ich super spannend. Und gerade, also ja, finde es so wichtig, was du auch gesagt hast, mit dem, wieso der die Findungsphase auch wirklich ernst zu nehmen. So, und auch im Erwachsenenalter, und das ist ja was, was für den, so, also, ja, der normale Schüler, der aus dem staatlichen Schulsystem kommt, der hat da auch erstmal ganz viel wieder zu entdecken, was das angeht. Und ich erinnere mich auch noch an viele Diskussionen und Streits und so, nee, ich weiß nicht, was ich machen möchte, und ich möchte mir ein Jahr Zeit nehmen nach der Schule dafür. Und, nein, du musst sofort studieren, du musst sofort weitermachen, das Jahr fehlt dir. So, das ist eine Lücke im Lebenslauf. Also, es ist echt krass. Und was auch Bill Plotkin sagt, was ich auch interessant finde, sagt er, wie das die gesellschaftlichen Probleme, die wir momentan haben, wie runtergebrochen werden können darauf, dass wir einfach nicht erwachsen sind als Menschen, sondern eben stehen geblieben sind auf dieser pubertären Entwicklungsphase, die er ja Thespian at the Oasis nennt,
Im
und
Himmel
eben,
in der Oase, ja, genau.
genau, und eben diesen Gang in die Unterwelt nicht gemacht haben oder so dieses wirklich unseren Platz finden.
Ja, vielleicht kann ich da noch mal kurz einhaken, weil das für mich auch sehr wertvoll an Plotkin ist. Genau wie du sagst, also der Mime in der Oase, das ist eigentlich die Phase der Pubertät, wo man ja eigentlich sich als soziales Wesen in der Welt kennenlernt. Und deswegen heißt es auch Mime, weil man eben wie ein Schauspieler irgendwie lernt, verschiedene Rollen und Gesichter aufzusetzen und merkt, was passiert denn, wenn ich auf einmal schon auf dicken Macker und Mann mache, obwohl ich vielleicht erst 12 bin. Was passiert denn dann? Wie reagiert die Umwelt? Oder was passiert, wenn ich doch wieder als kleiner Junge auftrete oder so? Ja. Und in dieser Phase aber irgendwie so der zentrale Zugang zur Welt ist auch ein ästhetischer, also dass man wirklich über die Sinnlichkeit, über Bilder, ja, mehr noch über die Sinnlichkeit in der Welt ist. Und jetzt sehen wir, dass unsere Kultur total hedonistisch ist, ja, dass die Erwachsenen ein Eis am anderen essen, viele Abhängigkeiten haben, überall wird konsumiert. Und das ist ein direkter Reflex des Steckenbleibens in dieser Mimenphase. Ja. Und es ist nicht zufällig, dass in diesen Selbstentwicklungsangeboten, aber auch schon in den alten mystischen Wegen der Selbstwerdung und spirituellen Wegen, dass es dort viel auch um Entsagung und um Askese geht, was aber eben heutige Menschen kaum verstehen können, weil die Konsumangebote und Dopamin überbordende Flutungen so verführerisch sind und sie das nicht integriert haben, dass sie diese Entsagung und auch dieses sich auf etwas hinkasteien, dass das eben nur sehr wenige Performer hinkriegen. Durch ganz viel Coaching und ganz viel, ja, ganz viel Aufwand wird da betrieben, damit die über diese Mimenphase hinauskommen. Und wenn die ganze Kultur aber so eingestellt wäre, dass sie die Menschen nach oben ziehen würde, ganz automatisch in die nächsten Phasen schon, dass sie ihre Umsetzungssysteme für ihre Seelenaufgabe finden würden, dass das ganz normal wäre, dann hätten wir nicht diese Hedonismusprobleme und übrigens auch nicht diese Klimaprobleme und Nachhaltigkeitsprobleme, weil die auch direkt damit zusammenhängen. Ja.
Ja, das stimme ich voll zu. Genau, also es bringt mich weiter bei der Frage, zu der Frage Erwachsenenbildung und wie kann man sich als erwachsener Mensch weiterbilden. Und also eine Frage, über die wir auch schon gesprochen haben, ist so die Rolle der Universität, die da auftaucht und auch dann die Frage, was ist die Rolle der Uni und auch so was ist mit Menschen, die einen Uni-Abschluss haben und die sich danach weiterbilden wollen. Also brauchen wir da auch Institutionen, brauchen wir da bestimmte Räume? Weil momentan lebe ich das schon so, muss man quasi selbst gesteuert, lernt man dann Leute kennen, die bringen einen auf ein Buch so und dann man da weiter oder kommt dann in einen Coaching-Kreis oder in eine bestimmte Szene und dann ist man in der Szene für ein paar Jahre und geht wieder raus in eine andere und baut sich so ein bisschen. Oder wird wie so ein Gummiball ein bisschen durch Szenen und durch das Leben geworfen. Ja, was ist da so deine Perspektive dazu?
Also ich bin da eigentlich relativ verzweifelt und ernüchtert, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe wirklich, ja, ich sehe wirklich so eine Diskrepanz zwischen den Bildungswegen, die etabliert sind und die auch alle Menschen irgendwie kennen, ne? Und zwischen diesen Selbstfindungs- und Selbstentwicklungsangeboten. Und ich sehe noch keinen Weg, wie das wirklich schön zusammengehen kann, sodass das wirklich sich auch in der Breite der Bevölkerung ausdehnt und die Menschen wirklich einen Anschluss an eine tiefe Entwicklung bekommen und nicht nur einige wenige aus Akademikerhaushalten stammende Kinder. Ja. Dennoch glaube ich, ist es möglich, wenn die Gestalterinnen dieser Universität oder dieser Einrichtung ein wirklich tiefes Verständnis von Menschen haben und auch gerade von diesen biografischen und berufsbiografischen Dingen, die wir jetzt bewegt haben eben. Ja, das können auch andere Linsen sein, die die noch haben, aber es braucht so ein Verständnis von, wo stehen Menschen und was brauchen die in der jeweiligen Phase. Und es muss ein bisschen komplexer sein als, oh, was brauchen die, um am Arbeitsmarkt irgendwie dann erfolgreich zu sein. Das kann nicht die Frage sein. Sondern die Frage muss sein, was braucht ein Mensch in einer bestimmten Phase seiner Entwicklung und wie können wir das fördern? Und ich muss sagen, die alternativen Unis, die ich dort kennengelernt habe, ich habe mich immer sehr interessiert für alternative Unis, vor allem im deutschsprachigen Raum und habe sie auch besucht und teilweise mitgestaltet in der Pionierphase, wie bei der Cusanus-Hochschule. Und ich bin dort aber nicht zufrieden. Also eigentlich gibt es keine von diesen, die irgendwie diesen Bildungsansatz, wie ich ihn jetzt hier mit dir bewege, auch eine Ansatzweise versteht. Das höchste der Gefühle ist, dass sie mehr Praxis ermöglichen, ja, dass man ein bisschen mehr Praxismodule und Projekte hat, und etwas mehr Eigenverantwortung, also dass man selber irgendeine Studie machen kann oder sich mit einem Thema eigenverantwortlich beschäftigen kann, was auch schon viel ist nach Bologna. Aber ich kann nur noch mal ein Zitat meines alten Lehrers an der Cusanus-Hochschule dort bringen, der sagte: Sobald hier der Erste auf dem Meditationskissen sitzt in der Hochschule, bin ich raus, dann komme ich nicht mehr. Ja, und das war symptomatisch. Das sehen wir überall bei den Hochschulen, dass sie sich am Ende doch dem Markt oder einer bestimmten Auffassung von Bildung aus dem 20. Jahrhundert anbiedern. Und es ist ein Problem. Ich verstehe das. Man kann das schwer denken heute, eine Institution, an der wirklich ambitioniert Theorie oder Kognitives gelehrt und gelernt wird und gleichzeitig das Leben und Lebensfähigkeiten gefördert werden. Das ist nicht leicht, weil natürlich, sobald du das Leben reinholst, sind da ganz viele Fallstricke drin und es wird auch irgendwie intim und dadurch gibt es viel mehr Möglichkeiten auch für Missbrauch und für Abwege, die das Ganze nehmen kann. Ja, denn das Leben ist ideologisch. Ja, das ist, da kommst du nicht ohne Wertungen und ohne Entscheidungen und ohne kraftvolle Impulse kommst du da nicht durch, auch als Pädagoge nicht. Und die Unis, die ich kenne, haben versucht, das so ein bisschen zu bypassen in die Studierendenschaft, dass die sagen, na, das passiert quasi außerhalb der Uni, aber es passiert schon. dass die Studierenden dann selbst organisiert ihr Studiehaus verwalten und da Feste feiern und Kulturinitiativen entstehen und so. Aber das ist mir zu klassisch. Das geht nicht weit genug. Eigentlich wäre es schon vorstellbar, dass man, bin ich auch interessiert zu hören, was du dazu sagst, dass man eben, sag ich mal, eine kleine Universität sich denkt, wie man Privatuniversitäten jetzt kennt, ja, wo also auch eine fachliche Expertise ist, wo auch Abschlüsse verliehen werden, wo die Dozentinnen, Dozenten auch ausgebildet sind und also dort ihre Qualifikationen haben und es gleichzeitig aber auch, ja, vielleicht 40%, vielleicht 50% im Curriculum diesen Selbstentwicklungs- und Coaching-Angeboten gewidmet wird und man dort extrem weiterkommt, vielleicht auch digital gestützt sogar noch mit Leuten in anderen Erdteilen oder in bestimmten Communities, in die man sich anschließt. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen und wäre auch sowas, was ich mir gewünscht hätte. Also, dass ich zum Beispiel in Philosophie dann sehr gut werde und dort Vorlesungen habe, Seminare, Projekte, aber die anderen 50% meiner Zeit eben wirklich dann mit Lebensthemen zubringe. Also, dass ich lerne, ja, welche Praxisfelder gibt's, wie kann ich Konflikte mediieren, wie kann ich mit Geld umgehen, ja, welche Communities gibt's eigentlich hier und was brauchen die, also mit den Menschen in Kontakt zu gehen. Und das bringt uns aber auch eine Frage, da würde ich dich auch gerne nochmal fragen, was du denkst. Die Frage nach Elite und Masse, sage ich mal. Ich kann mir sowas, was ich jetzt eben skizziert habe, gut vorstellen, aber eher für eine bestimmte Elite. Und wie siehst du das? Also die Bildung im 21. Jahrhundert, kennt die noch Eliten oder geht die nur über Eliten oder ist das eine ganz falsche Frage?
Ja, spannende Frage. Und also zu deinen Punkten davor möchte ich auch noch anmerken, dass das auch voll mein Bild ist, auch von der Uni, so da gehört Biografiearbeit rein, da gehören Fragen rein, wie was möchte ich in Beziehungen oder wie gehe ich mit meinen Emotionen um, wie lebe ich ein gutes Leben, wie gehe ich mit Geld um. Also da gehören Lebensfragen gehören aus meiner Sicht voll rein. Und momentan erlebe ich das, dass das einfach sehr dass die ökonomischen, also dass die Ökonomie ganz klar Priorität hat und dass auch die meisten Studierenden dahin gehen, um einen Abschluss zu bekommen, um einen Beruf zu bekommen. Also das, ja, das macht mich auch richtig traurig. Also das finde ich richtig schlimm, wie das ist momentan. Genau, also das zu dem Punkt noch. Mit den Eliten finde ich eine spannende Frage. Also habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht dazu und so das, was ich, also gibt einmal das, was ich mir wünsche, so. Aber so mein Bild oder meine Intuition oder mein Bild momentan, was da ist, ohne jetzt wirklich viel reflektiert zu haben, was das angeht, ist aber, dass es mehr Lernräume gibt und auch mehr, also zum Beispiel auch die Uni oder Lernräume, wo es einfach sehr sowas gibt wie ein kollektives Lernen auf eine Art und Weise, wo wirklich Menschen dann ihren Platz finden und es auch nicht so ist wie jetzt momentan, dass es so ist, ah, okay, der eine studiert, der ist schlauer, deswegen ist er da und der andere ist Handwerker und der ist irgendwie, weil der nicht so in die Uni gehen kann. Also es geht nicht um Hierarchie dabei, sondern mehr so, ah, okay, da gehört die Person hin irgendwie, die gehört an die Uni oder die gehört, also die sollte Professor werden und deswegen sollte die da voll gefördert werden. Dann ist es aber wie so ein was gegenseitig Befruchtendes, was auch ja, was nicht in einem Hierarchiedenken ist, was wir momentan haben, was auch irgendwie schon in der Schule oder sogar in der Vorschule passiert, dass Eltern sich unter Druck gesetzt fühlen, dass ihr Kind nicht abgehängt wird, so. Wie es genau aussehen kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es braucht auf jeden Fall, und Elite, ich mag den Begriff nicht so gern, natürlich. Aber ich glaube, es braucht sehr, sehr intensive Räume, wo sich Menschen treffen und lernen zu Themen, die, mit denen sich vielleicht nicht viele beschäftigen. Also solche Räume braucht es, glaube ich. Und so diese, ja, so ist jetzt mein Bild und Gefühl dazu.
Ja, also ich nehme das auch so wahr, dass es diese Zweiteilung gibt, Handarbeiter und Kopfarbeiter, und dass die auch immer noch uns in den Knochen sitzt, auch gerade jetzt in der kognitiven Ökonomie und ja, wo das Kognitive eine große Rolle spielt. Ich habe aber das Gefühl, das wäre eine Tendenz, die sich wie von selbst auch auflöst, weil gerade in diesem Selbstfindung, Selbstentwicklungsbereich klar ist, dass der Körper, das Handwerk, dass das dazugehört, also dass das zu einem fitten und erfolgreichen Menschen dazugehört, ganz oberflächlich gesprochen. Deswegen glaube ich, dass es diese Programme, die mehr auch die Handarbeit und Kopfarbeit, die das versuchen gut zu synchronisieren, die haben Konjunktur und das wird von sich aus, glaube ich, verschwinden, dieses Problem. Ich sehe eher, dass dann eine neue Zweiteilung oder Spaltung entsteht, nämlich die zwischen den ganzheitlich top Ausgebildeten im Sinne von Körper, Seele, Geist ist irgendwie total geformt und noch mit Microdosing und der Körper und Yoga und Achtsamkeit und dann genau polyphasischer Schlaf und so. Ja, also alles ist genau designt bis in den Körper hinein. Und dann hast du die, die das nicht hinkriegen oder die keinen Rahmen dafür haben oder die ökonomischen Möglichkeiten nicht. Und die sind dann auf allen diesen Ebenen quasi unterlegen. Und das macht mich eher traurig oder da merke ich, das finde ich schade, wenn das so wäre. Und sehe da auch jetzt noch keinen direkten Ausweg. Momentan sehe ich es eher so, dass diese Selbstangebote, wenn sie institutionalisiert werden, noch eher als so Hippie und Gegenkultur oder sowas begriffen werden. Auch unser Bachelor of Being, den wir ja machen. Wir sehen das eigentlich eher als eine fortschrittliche Sache, wo man sagt, das gibt dir wirklich richtig gute Lebensskills und damit kannst du unglaublich rausgehen. Aber es wird doch oft, kommt es so an, wie, ah, das ist irgendwie was man macht, wenn man nicht weiß, was man will oder irgendwie ganz, das wird eher als eine Schwäche abgetan. Und das finde ich ganz schade. Ich wünsche mir eben so ein sehr holistisches Angebot. Vielleicht ist das nicht für alle Menschen das Passende, okay. Aber ich wünsche mir, dass es viel mehr Institutionen gibt, die so eine Bildung ermöglichen. Und ich habe neulich auch mit meiner Freundin darüber nachgedacht, wie könnte so eine Art Akademie oder so aussehen für junge Erwachsene. Wir haben so gedacht von 18 bis 25 ungefähr, die schon in so eine Richtung gehen, was wir jetzt heute Elite nennen. Also wo man sagt, das sind so Zukunftsgestalterinnen. Und zwar jetzt nicht so als Label nur und am Ende sind es doch gescheiterte Existenzen. Es gibt, glaube ich, voll viel so Sachen, Zukunftsgestalter und hier und finde dich selbst und so. Aber das zieht dann oft ja auch Leute an, die da nicht so, die eben auch nicht so richtig kraftvoll vorangehen wollen, sondern auch viele eigene Themen haben und so. Und ich wünsche mir schon ein Angebot, was richtig es salonfähig macht und sagt, also ob ich jetzt nach Cambridge gehe an die Uni oder zu diesem Angebot, an diese Akademie, entscheide ich mich für diese Akademie. Ja, dass also auch eine gesellschaftliche Wertschätzung und auch am Ende eine ökonomische Wertschätzung dafür gibt, dass man so eine tiefe und auf wirkliche Führung hin ausgelegte Ausbildung dann genießt. Das fände ich cool. Da haben wir so ein bisschen nachgedacht, wie das gehen könnte, so eine Art Hogwarts für Zukunftsgestalterin, ja, was sehr viel Rücksicht nimmt auf diese Sicht der Entwicklung und Entwicklungspsychologie. Und das würde auch sehr viel individuellen Raum lassen. Also da ist dann ganz klar, dass jeder andere Felder hat, in denen er Spitze ist oder wo er gerne die Gesellschaft mitgestalten möchte. Manche sind eher im Kommunikationsbereich, manche eher im kognitiven Bereich. Und das müsste auch total gut dann aufgefangen werden oder mitgefördert werden.
Ja, voll spannend. Ich finde, einen Punkt möchte ich auch noch mal rausheben, den du gesagt hast mit dem, ja, mit den Eliten und dem, dass sich manche Menschen so sehr optimieren in ihrem Lernprozess und andere da nicht weiterkommen. Das sehe ich auch als Problem momentan. Und da bin ich privilegiert, glaube ich, auch von meinem Persönlichkeitstypen her, dass ich einfach ein autodidaktischer Lerner bin. Das ist mir sehr leicht, weil es selbstgesteuert zu lernen und ich in verschiedenste Gruppen gehen kann und da eine Offenheit habe und auch eine Neugier einfach so und ganz viele Bücher lesen kann und da so einen Drang habe. Und anderen Menschen, die bräuchten halt mehr eine Gruppe, wo sie das lernen können, so, oder wie so, brauchen mehr eine Führung vielleicht. Und dann auch mache ich Traumaarbeit. Traumaarbeit kostet eine Session halt auch 80 Euro. Oder dann, wenn ich auf den einen Workshop gehen möchte, dann kostet der vielleicht 300 Euro am Wochenende. Also spielen solche Dinge mit rein. Und ich glaube, und das merke ich bei mir gerade, was da auch ist, ist, so es gibt, und das erlebe ich viele Menschen, die wie so reinschmecken in Angebote, dass sie wie einen Wunsch haben, das weiterzugeben auf eine stimmige Art und Weise. So, dass es für mich, und ich weiß noch nicht, wie das aussehen kann, aber für mich gibt es da wie so eine natürliche Bewegung, die es versucht auszugleichen oder die wie so eine Verantwortung darin fühlt und wie so ein, ah, cool, jetzt möchte ich das wie so meinen Freunden weitergeben oder jetzt habe ich Wim Hof gemacht, jetzt möchte ich das irgendwie mit Freunden machen und dann gemeinsam atmen und schauen oder dann irgendwie möchte ich da Räume anbieten, so. Genau, und da, das ist auf jeden Fall ein Problem momentan und ich weiß noch nicht genau, was da Lösung sein kann, aber ja.
Ja, ich finde es ganz schön, was du da ansprichst, denn das ist ja eigentlich letztlich die Glokalisierung auch der Bildung, ja? So wie wir das bei Landwirtschaft oder Ökonomie haben, dass es irgendwie regionale Strukturen braucht, die aber global angeschlossen sind und auch da, wo es nötig ist, irgendwie global handeln und auch manchen seltenen Rohstoff vielleicht dann importieren. So haben wir das auch in der Bildung. Und da gibt es, glaube ich, auch schon Ansätze, die versuchen, mehr so eine Art Skillsharing vor Ort oder auch wirklich Bildungsinitiativen vor Ort zu fördern mit Menschen und teilweise hybrid mit digitalen Formaten noch gestützt. Das finde ich schon gut. Ja, also das, aber eigentlich hat man da die gleiche Konstellation auch wie bei der Wirtschaft oder bei anderen Bereichen. Also es entsteht schon was, aber es hat noch nicht die kraftvollen Formen gefunden, die es eigentlich bräuchte. Ja, das merke ich schon so. Und Bildung ist ja nochmal speziell, weil wenn du sagst, komm, wir treffen uns für Bildung, dann ist es so eine Art Leerwort, da kann so viel reinkommen. Und Bildung ist ja eher was, was auch sehr komplex ist und was so drüber schwebt über den einzelnen Dingen, die man jetzt lernt oder macht. Und da fände ich es also cool, wenn das so eine Art wie lokal globale Entwicklungszusammenhänge gibt, wo man sagt, hey, da habe ich jetzt wieder mein Coaching-Coachy-Treffen oder so, wo ich ein paar Leute habe, die mich feedbacken und mir sagen, ja, so nehmen wir dich jetzt wahr und ich habe Raum, mich auszudrücken, wo stehe ich gerade in meiner Entwicklung, was möchte ich gerade wirklich lernen, was bildet sich in mir und wo die anderen mich feedbacken können und wir dann einen sozialen Raum für haben. Das finde ich ziemlich cool, wenn sowas mehr entsteht. Genau. Und ja, also meine Freundin hatte das jetzt im Rahmen auch von so einer von Bill Plotkin inspirierten Ausbildung. Da gab es so eine Art Zeugenkreis und der Zeugenkreis hat sie über ein halbes Jahr oder so begleitet in ihrer Entwicklung. Und da gab es verschiedene Calls und Aufgaben und sowas in einem bestimmten Rhythmus. Und sowas ist super.
Ja, voll. Macht ein Freund von mir auch den Purpose-Kurs. Der ist jetzt fertig
Ja.
damit. Hat ihm richtig gut getan. Ich würde noch interessieren, was auch auftaucht bei mir, wenn wir darüber sprechen, sind wie Online-Communities, die jetzt auch so hochgekommen sind in Corona-Zeit, wie Rebel Wisdom Community oder Lower Community, wo es halt was jetzt gezwungenermaßen durch Corona auch ein digitales Format geworden ist und was, finde ich, auch wie so eine Art von Kultur tatsächlich etabliert und jetzt nicht Institution oder so starke Strukturen, aber es ist schon wirklich das ist jetzt mehr so eine metamodern integrale Kultur, die sich da irgendwie trifft. Wo siehst du den Platz so von der Kultur in der Erwachsenenbildung? Und also zu dem Punkt von lokal finde ich super, super stimmig. so vernetzt international und aber wie so wirklich lokale Angebote und lokal auch unterwegs sein da.
Ja, diese Communities. Ich finde das super. Ich glaube, vieles, was wir schon gesagt haben, darauf bezieht sich schon darauf, ne? Diese Selbstentwicklungsrichtung und so weiter. Aber einen Punkt habe ich da noch. Je digitaler das wird, umso wichtiger ist, dass es Verbindlichkeit gibt. Ich habe schon so Persönlichkeitsbildungsangebote digital mitgemacht und die waren eigentlich echt gut und auch sehr global. Aber da war keine Verbindlichkeit implementiert. Und das hat das Ganze sehr herzlos oder luftleer werden lassen. Also da konnte man sich eben sehr schnell auch wieder rausziehen. Und wenn man von Institutionen spricht, meint man ja nur eigentlich etwas, was nicht so leicht umfällt oder etwas, was eine relative Stetigkeit hat und eine Verbindlichkeit. Ja, das muss jetzt nicht eine bestimmte bürokratische Form annehmen. Und das kann auch eine digitale Gruppe sein. Aber sie muss dann auch wie eine Institution sein. Ja, das würde ich da dann sehr empfehlen. Ich habe den Eindruck, da passiert aber auch was. Also gerade die Otto Schama Online-Events, Thomas Hübel, in diese Richtung, jetzt aus unseren Kreisen eher, sind da schon ganz gut unterwegs, ist mein Eindruck. Mich würde interessieren, jetzt nochmal auch in Richtung Ende schon auch blickend von unserem Call, wo wir wirklich eine fundamentale Unterschiedlichkeit haben oder wo wir einen Dissens haben, du und ich. Also, ob es einen Punkt gibt zum Bildungsthema, wo wir wirklich ganz anderer Meinung sind. Vielleicht finden wir den ja noch.
Ja, finde ich eine spannende Frage. Ja, da wüsste ich keinen großen Gegenpunkt, den wir haben.
Ich glaube, das ist auch symptomatisch fürs Bildungsthema. Bildung ist halt einfach so eine Floskel oder so ein Carrier oder so, wo alles Mögliche reinkommt und man sich immer schnell einig ist. Selbst jetzt, wenn man ein bisschen reingeht. Und in der Praxis wird es dann aber viel komplizierter und ganz anders. Dann stellt sich die Frage, in unsere freie Schule sollen da jetzt Reichsbürger mit rein dürfen oder in unsere Uni sollen wir jetzt hier auch meditieren oder hängt Bildung auch mit Schmerz zusammen und mit Überforderung oder so, ja? Ich würde zum Beispiel sagen, es gibt einen großen Bildungsaspekt darin, sich zu überfordern und auch im Schmerz lernt man sehr viel. Man kann auch Bildungsangebote kreieren, die nah an einer gewissen Schmerz- oder Leitschwelle sind, was dann vielleicht irgendwie wieder aufgefangen wird, aber wo schon mitgearbeitet wird. Und das ist, glaube ich, eine pädagogische Leitlinie, die gar nicht mehr so zeitgemäß ist oder wo viel gesagt wird, oh Gott, das geht nicht. Und sobald der Pädagoge oder die Pädagogin mal ein bisschen an dieser Schraube dreht, ja, kriegt er sofort eine Klage oder die Eltern verklagen ihn oder es gibt einen Missbrauchsvorwurf oder so. Vielleicht wäre das ein Punkt, wo wir einen Dissens haben.
Naja, leider nicht. Also das ist interessant und das ist genau, ist auch für mich spannend als angehender männlicher Pädagoge, dieses Thema. Und auch ebenso ja, so Männlichkeit, toxische Männlichkeit, Feminismus, wo es einfach viel Diskussionen gibt und auch viel Shaming und viel Triggerpotenzial, was das angeht, würde ich mal sagen. Ja. Also ja, da finden wir leider keinen Gegenpunkt.
Ja. Also nur noch mal so, ich weiß nicht, ob das jetzt in Richtung Gegenpunkt führt, aber was ich mir vorstellen könnte, ist eine an Pareto-orientierte Bildung. Einfach nur als Ansatz, ob nun für Selbstentwicklung oder für eine Institution, egal. Das heißt, man hat eine ganz offene Struktur, wo ganz wenig festgelegt ist, außer zwei, drei Dinge. Und diese zwei, drei Dinge oder Praktiken, die dort gelernt werden oder in der man sich verbindet, Die sind sozusagen ganz besonders kuratiert und mit besonderer Aufmerksamkeit designt, sodass sie einem helfen, sich zu entwickeln. Und dann könnte man sagen, man findet so drei Hebel oder so. Und diese drei Hebel sind sozusagen für 80% der Entwicklung oder für das ganze Lebensgefühl maßgeblich. Ja? Und man arbeitet nur an diesen drei Hebeln, oder zumindest 80% der Zeit, und den Rest macht man das, was sonst einen Großteil einnimmt. Also Lernen und irgendwie arbeiten, schreiben oder sowas, ja. Und das sind, da müsste man gucken, was könnten die Hebel sein. Und ich denke, so die psychosexuelle Ebene ist auf jeden Fall eine Sache. Also Sexualität als Zugang, aber auch wie Sexualität mit Identität zusammenhängt und auch die Traumata, die damit zusammenhängen. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Schraube für Selbstwirksamkeit und Selbstentwicklung. Die fällt mir jetzt als erstes ein. Ja, dann hättest du noch eine Idee, was könnte es noch für so Hebel geben, wo man sagt, die sind sozusagen Multiple Satisfiers für gute Bildung, oder da, die haben auf einen Schlag, kommt da ganz viel Persönlichkeits- und Tiefenbildung mit, wenn man da an diese Hebel rangeht.
Ja, also finde ich nicht spannend. Und da, also das kann ich nicht so sehen gerade. Und ich glaube, ich verstehe nicht richtig, was du meinst. Aber für mich ist das was, was individuell abgestimmt sein müsste auf den, auf die Person und was wie so ein, ja, wo ich mich frage, okay, hat jede Person auch einen anderen Reifungsweg auf eine Art und Weise? Also ich glaube, also es gibt so einen Teil von mir, der es jetzt verstehen könnte aus einem, ah, okay, wir fokussieren uns auf die drei Dinge und dann ziehen wir die so durch, so und egal, was dann kommt, sondern für mich hat so Reifung viel mit Stimmigkeit zu tun und mit dem eigenen Herausfinden von Stimmigkeit. Und ich glaube nicht, dass du es das so gezwungen gemeint hast, aber für mich würde es gerade keinen Sinn machen, da so drei Dinge zu suchen. Ja.
Also haben wir doch noch so ein bisschen was wie einen Unterschied jetzt festgestellt.
Ja, eine Sache kommt mir noch mit, wie siehst du die Familie? Also auch wenn wir jetzt mit Pädagogik des 21. Jahrhunderts sprechen und auch so, wie gibt eher eine Entwertung der Familie, würde ich sagen. So starker Kampf gegen das klassische Familienbild und gegen die Rollenbilder. Und ich würde sagen, die Familie ist sehr wichtig für das Kind. Und ich schreibe gerade eine Hausarbeit über Bindungstheorie. Das kommt auch daher wahrscheinlich. Aber ich würde sagen, die Familie ist richtig wichtig. Und auch mit Martin Utschick da gesprochen immer wieder. Und genau. Und auch wenn es dann so geht, ja, um Kindergartenpflicht, Vorschul, Kindergartenpflicht schon früher und so weiter, das sehe ich sehr kritisch aus meiner Perspektive.
Ja, sehr interessant. Danke für die Frage. Finde ich eine schöne Frage. Und du hast es richtig gesagt, es gibt eine Entwertung der Familie, und diese Selbstentwicklung geht vielmehr Richtung Wahlverwandtschaft, Richtung traditionelle Gemeinschaften, digital. Ne? Ich suche mir meine Peers, und die Familie ist eher so eine Art notwendiges Übel, um in die Welt zu kommen. Und ist auch eher eine Art Bildungshinderungsgrund oder Berufserfolgsverhinderungsmöglichkeit. Also klar, wenn in diesem Bild ist es so, wenn die Familie schon Frühförderung betrieben hat und die guten Entscheidungen für dich getroffen hat, dann bist du optimal vorbereitet, und wenn sie möglichst wenig Schaden angerichtet hat. Und dann kommt aber der Punkt, wo du selbst als Individuum dich verwirklichst in der Welt und unglaublich Karriere machst. Toll. Und ich glaube, dass es ganz schön ist und wichtig, dass wir die Familienstruktur noch haben. Hegel hat ja wirklich gesagt, die Familie ist die Urzelle der bürgerlichen Gesellschaft, also auch von Demokratie und Co. Wenn es die Familie nicht gäbe, fehlt wie so die kleinste Triade oder die kleinste soziale Einheit. Ich würde da gerne einfach ein klassisches Synthesemodell oder integrales Modell draus machen, zu sagen, die Familie gibt dir Wurzeln, die Familie gibt dir auch Aufgaben mit, Traumata, Empfindlichkeiten, Prägungen, die zeigt dir, wo du herkommst und auch was für Ahnen du hast. Und dann gehst du aber den Weg deiner Selbstentwicklung, und das ist auch super. Und beides kann sich sehr gegenseitig befruchten. Also deine Wurzeln, aus welcher Landschaft kommst du, Welche Familienthemen sind im Raum? Vielleicht auch positiv. Was ist das besondere Talent deiner Familie schon über Generationen? Und dann so dieses sehr neoliberale, ich entwickle mich und da ist komplette Freiheit, was ich kann und will und was ich erreichen kann. Das wird ja sonst sehr in der Luft schwebend und abgehoben, wenn es keine Wurzeln hat. Und deswegen sehe ich da eher so, das gibt eine optimale Entwicklungskonstellation. Dieses Familiäre, was manchmal auch etwas Runterziehendes hat, auf jeden Fall. Und dieses, was eher die Tendenz hat, zu sehr abzuheben, ja, wenn man es mal mit so Richtungen sieht. Das beides, in diesem Spannungsfeld ist Bildung optimal möglich. Und da müsste man auch gute Formen finden, das stimmt. Da bin ich jetzt auch noch neu am Überlegen. Also wie könnte man dann dieses Familienthema gut in die Bildung integrieren? Ne? Also dann hat man vielleicht systemische Aufstellungen oder sowas, die in dem Studiencurriculum einen Platz haben. Und dass man sein Familiensystem in Beziehung setzt zu seinen anderen sozialen Systemen, zum Beispiel im Beruf später. Da gibt es ja auch Aufstellungen und Methoden, die eigentlich ähnlich arbeiten. Dann kannst du gucken, gibt es da Parallelen oder so? Und was muss da noch geheilt werden? Finde ich eine schöne Frage. Und auch könnte man sogar mit spielen und sagen, es gibt da so eine Art Endprüfung. Und wenn du deinen Master haben willst, musst du mit deinem Vater irgendwie eine lange Zugfahrt machen, mit der Transsibirischen Eisenbahn oder so. Nur wenn du bis zum Ende fährst, oder irgendwie so, dann kriegst du den Abschluss.
Ja, also ich finde das spannend und da kommt bei mir auch wieder dieses, also ich stimme dir zu mit dem diese Abheben und der Erdung in der Familie. Und da kommt für mich auch rein dieses Glocal wieder. Und irgendwie, ich lerne was Neues und irgendwie, ja, bin irgendwie privilegiert mit den Sachen, die ich lernen kann. Und dann gibt es aber auch eine Bewegung wieder. Einerseits, dass ich Erdung brauche von meiner Familie und andererseits, dass ich auch was zu geben habe an meine Familie. So. Und da auch wie so, ist ja auch wieder, wo was in den Rhythmus kommt von, ich gebe wieder was weiter und dann geht wieder was weiter und nicht, ich heb mich ab und löse mich von allem, so. Ja.
Ja, aber das ist eine Idee, die in der momentanen Medien- und urbanen Landschaft nicht so viel Rückhalt hat, würde ich sagen. Also was wir jetzt hier gerade geteilt haben. Denn man versucht, sich von Wurzeln zu lösen und versucht, sich zu emanzipieren und alles formbar zu machen. Und das sehe ich als sehr schwierig an. Sondern es soll auch eine Pflege und eine Ehrung der Wurzeln geben, weil man kann die nicht bypassen oder wegdrücken, die kommen immer wieder. Und ja, das ist so. Und da haben wir eigentlich viel vor. Das heißt, diese Bildung der Zukunft braucht zwei Richtungen. Es braucht die der Entwicklung des Neuen, also Eros als Kraft, so, ne, was so strebt und Neues entwickelt. Das ist auch eher der Selbstoptimierungs- und Entwicklungsteil, der unabhängig ist von den Wurzeln. Und das andere ist Agape und die Heilung, die es braucht von den Wurzeln und immer wieder Rückverbindung. Ja.
Ja, super schön. Wir sind am Ende angekommen, Alex. Hat mir richtig Spaß gemacht. Gibt es noch was, was dir wichtig ist, was du noch gern sagen möchtest?
Vielleicht nur, weil ich da heute Morgen auch drüber nachgedacht habe. Mir hat es sehr geholfen, mal so einen imaginären Lehrer mir zu erstellen, als ich 20 war. Und habe richtig so einen Lebenslauf von dem geschrieben, ein Bild rausgesucht im Internet, was stimmig war für mich und auch eine Kurzbeschreibung der Persönlichkeit noch hinten rangehangen, was der so macht. Und jetzt mit 10 Jahren Abstand kann ich sagen, dass mir das sehr gut getan hat, weil ich immer wieder Bezug nehme auf dieses Vorbild, was ich mir dort selbst mal kreiert habe. Und das kann ich nur jedem ermutigen, das auch mal zu probieren und ein eigenes Vorbild sich zu entwerfen und zu gucken, wie könnte das eigentlich aussehen und kontinuierlich damit zu arbeiten und vielleicht dann auch mal in 3 Jahren, in 5 Jahren ein neues Update zu machen. Genau.
Super
Vielleicht wird
spannend. Und wie meinst du es mit dem Lehrer? Also, der ging es in die Richtung, in die du persönlich gehen möchtest, oder?
Genau, also so wie ich merke, das wäre jetzt der optimale Lehrer für mich. So, oder also Vorbild slash Lehrer, so, ne?
Okay, also auch so als Ressource für dich, sowas.
Ja,
Ja.
als Mentor sozusagen, ne?
Ja, super spannend. Das werde ich auch gleich noch machen. Vielen Dank dir, Alex.